Zeit für Chinesisch für alle. Lektion Nummer 1.
这是中国制造的.
这是中国制造的. Sprechen Sie bitte nach.
这是中国制造的.
Das bedeutet, wie die wenigsten wissen, das wurde in China hergestellt. Und in China wird nicht nur das ein oder andere Produkt hergestellt, sondern vielleicht zukünftig auch eine neue Weltordnung. China möchte, ich zitiere, mittels chinesischer Weisheit ein besseres soziales System für die ganze Menschheit im Rahmen eines neuen Weges der Modernisierung für alle Entwicklungsländer. China zeigt dabei natürlich ebenso wenig Interesse an Menschenrechten und Pressefreiheit wie an Demokratie und westlichen Grundwerten. Wohlstand für alle reicht ja wohl auch. Und was die chinesische Hegemonialpolitik nicht aus eigener Kraft schafft, erledigt Europa in politischen Richtungsstreitigkeiten willfährig von alleine. Und was danach da noch an Systemrelevanten von einst auf den Beinen steht, das wird im Zuge der Digitalisierung ohne Not platt gemacht. Ja, so hart sind die Aussichten, sagt Hans-Peter Martin, Autor des Bestsellers Die Globalisierungsfalle, ehemaliger Spiegelredakteur und 15 Jahre lang Mitglied im Europäischen Parlament. Sein neues Buch heißt Game Over. Wohlstand für wenige, Demokratie für niemand, Nationalismus für alle und dann. Puh, schönen guten Morgen, Herr Martin, ich grüße Sie.
Ja, auch einen schönen guten Morgen.
Sie sind aber nicht so richtig der Giga-Gute-Laune-Bär, ne, auf diesen 300 Seiten, sondern Sie sehen da eine Zukunft, in der man eigentlich nicht leben möchte.
Ja, ich bin 61 und mir wird es vermutlich erspart bleiben, aber ich habe auch ein Kind und viele andere haben das auch und 123.000 Hörerinnen und Hörer, die jetzt zuhören, wissen, worum es geht. Wir sind in Berlin, wir sind nicht in Wien, da haben wir eine Rechtsaußenregierung, wir sind auch nicht in Ungarn, dort haben wir schon eine illiberale Regierung, wir sind auch nicht in Polen, aber es wird eng. Und im Hintergrund, das haben Sie, glaube ich, gut eingespielt und offensichtlich ja auch das Buch sehr aufmerksam gelesen, droht uns nicht nur, sondern kommt so etwas wie ein kapitalistischer Überwachungskommunismus nach chinesischem Vorbild. Aus meiner Wahrnehmung, die wahren Sieger des Kalten Krieges sind die Chinesen. Sie haben kurzzeitig überlegt, ich habe dafür Quellen, war selber ja auch 10 Jahre lang im Ausschuss vom Europäischen Parlament in Verbindung mit China, ob sie sagen müssten, das Ende der Geschichte ist erreicht, wir müssen eine liberale Demokratie werden. Sie haben gesagt, wir machen es selber. Und jetzt sieht es nicht gut aus. Ich bin heute Morgen geflogen von Wien nach Berlin, habe ein Bild gemacht noch von einer großen Agrarfläche zwischen Wien und der Grenze. Dort soll aber der neue Endbahnhof der Seidenstraße gebaut werden.
Sie listen viele Fakten auf, beispielsweise China hat mittlerweile den Hafen in Athen gekauft, Piräus, China ist in ich sag schon in Amerika, da glaube ich noch nicht ganz.
Blockiert auch immer wieder wichtige Grundsatzentscheidungen innerhalb der Europäischen Union und keiner schreibt drüber.
Ist mittlerweile in Ungarn voll engagiert, auf eine Art und Weise, dass selbst Orban mehr oder weniger vor den Chinesen kuscht. Die neue Seidenstraße ist in letzter auch nicht als ein globales Okkupationsprojekt.
Ist das ja und nein, es ist teilweise auch ein Entwicklungsprojekt, aber natürlich hat es was mit Anfixen zu tun. Du kriegst günstige Kredite, so wie man günstig Drogen haben kann und dann, wenn du mitmachst, wird der Preis erhöht, die Dosis erhöht und Pakistan kann gerade davon ein Lied singen.
Wie beschreiben Sie denn diese Mentalität? Ist das mehr oder weniger Gefräßigkeit oder ist das ideologische Verblendung, die da auf uns zukommt? Also wie erleben Sie es?
Ich würde sagen, es ist ein sehr wohlüberlegtes Kalkül. Selbstverständlich sehen sich die Machthaber und Anführer im Reich der Mitte als die Mitte. Sie argumentieren ja auch historisch vollkommen zu Recht. Bis 1820 hatte China und Indien zusammen einen Weltmarktanteil von etwa 50%. Sie haben dann die Industrialisierung mitbekommen, sie wurden besetzt von uns und jetzt wollen sie ihren Platz wieder zurück und den holen sie sich, aber in einer sehr stillen und geradezu sanften Art. Ich als Mitglied des Europäischen Parlaments habe das erlebt. Bis 2008 durften wir im Volkskongress über Menschenrechte reden, wurde uns aufmerksam zugehört. Bis 2012 war es dann nur noch das Thema Harmonie. Und ab 2010 wurden wir richtig angeschrien, wir lassen uns doch von euch nicht sagen, wie wir uns zu entwickeln haben. Und die neue Phase ist, dass es ja nicht nur eine Seidenstraße Nord, sondern eine Seidenstraße Süd gibt, also die ersten Militärbasen in Afrika. Da werden nicht nur die Rohstoffe aus Afrika gesichert, sondern das hat ganz offensichtlich auch militärische Hintergründe. Und ja, der hauptpolitische Punkt meines neuen Buches Game Over ist, wir müssen China entgegentreten.
Und darüber hinaus aber auch, sagen wir, der Neigung autoritäre und autoritative repressive Regime letztlich gar nicht mehr so schlecht zu finden. Also da gibt es eine Hemmschwelle, die deutlich abgesenkt wurde. Kurzes Beispiel, in China ist jetzt unlängst eine Schauspielerin verschwunden, die jetzt wieder auftauchte. Man mutmaßte, Fu Binbin war das, weil sie 111 Millionen Euro Schulden hatte, und zwar an Steuern, dass sie mehr oder weniger verschwand. Das habe ich gestern jemand erzählt, der sagte, das finde ich gar nicht so schlecht, wenn da mal härter durchgegriffen wird. Also im Grunde genommen die Rechtsstaatlichkeit nicht an erste Stelle zu stecken, sondern zu sagen, okay, jetzt muss man diesen und jenen und mehr oder weniger alle, die sich in irgendeiner Art und Weise nicht so verhalten, dass unser Wohlstand gemehrt wird, auch nochmal einkriegen, und kann man auch zurechtstutzen. Das ist eine Mentalität, die Sie durchgängig eigentlich auf der Welt sehen. Also bei Trump sieht man es leicht, aber auch hierzulande in Europa. Warum?
Weil die Demokratie, so wie wir sie organisiert haben in den vergangenen 20 Jahren, basierend auf einem gefährlichen Neoliberalismus, nicht funktioniert. Eine liberale Demokratie für sich genommen ohne stabiles soziales Fundament ist eine Fehlkonstruktion. Gleichzeitig sehen wir sind im Österreich ja ganz gut mit dem Exportieren. Also das, was ihr derzeit mit der Großen Koalition hier erlebt, haben wir über 10, 15 Jahre selbst gehabt. Heillose Streitereien zwischen den früheren beiden großen Volksparteien. Und da gibt es bei vielen Menschen eine ganz brutale Antwort. Und das ist die Sehnsucht nach dem starken Mann, nach einfachen Lösungen. Das nimmt überall zu, und es nimmt vor allen Dingen zu. Und das scheint mir so wirklich erschreckend zu sein, was mir erst bei den Recherchen aufgefallen ist, bei jungen, reichen Menschen, und zwar keineswegs nur in den USA.
Bei uns im Radio 1 Studio ist aus Wien angeflogen Hans-Peter Martin mit seinem neuen Buch Game Over, Wohlstand für wenige, Demokratie für niemand, Nationalismus für alle, und dann, wenn Sie mit ihm diskutieren möchten, gerne heute Abend. Er wird das Buch vorstellen, nicht nur vorlesen, sondern will mit Ihnen reden in der Urania.
Gar nicht vorlesen, nur reden.
Nur reden, sehr gut. Heute um 19.30 Uhr im Urania im Kleistsaal. Eintrittskarten gibt es noch wenige für 11,50 Euro. Eine lohnenswerte Auseinandersetzung, wo manche sich die Haare raufen werden. Ich will nicht sagen, dass es Bashing gibt, aber da kriegt jeder mal so links und rechts einen Klaps weg. Die Journalisten aus eigener Anschauung. Die Politiker kommen mehr oder weniger glimpflich weg, weil das übliche Politiker-Bashing betreiben sie nicht. Sie sagen hingegen, nein, das ist ein Berufsstand, der bislang unzureichend eingeschätzt wurde. Inwiefern?
Na, ich war selbst 15 Jahre lang in dieser Maschine drin, und das wundert mich jetzt, dass Sie das so wahrnehmen, freut mich aber. Politik machen ist unverzichtbar. Man könnte mein Buch auch auf zwei Worte reduzieren. Aufwachen politisiert euch. Würden die 123.000 Hörerinnen und Hörer heute das tun, wären wir ein Stück weiter. Aber das muss man in Berlin ja nicht sagen. Nein. In der Politik gibt es einen Grundwiderspruch. Wir Medienleute fordern ständig, dass doch Politiker kantiger sein sollen, ehrlicher, nicht so hingerichtet. Und kaum, dass sie es tun, werfen wir ihnen vor, dass sie nicht sich einfügen können und nicht an die Parteidisziplin halten. Das Ergebnis ist lauter gleichförmige, ziemlich langweilige Menschen, und die sich trauen, da hineinzugehen, und ich habe mich da selber ja auch dazu gezählt, wenngleich da auch viel Naivität dabei war, machen dann die Erfahrung, dass sie im Apparat gleichgeschaltet werden, dass eigentlich nur Parteisoldaten, und da nehme ich keine Partei davon aus, wirklich gewünscht werden und sich selber aufgeben müssen, was wiederum zum Resultat führt, dass kluge, erfahrene, nachdenkliche, verlässliche Menschen ganz selten so dumm sind, in die Politik zu gehen. Nur ist das natürlich grundfalsch, weil wir vorher über Kinder gesprochen
oder
haben.
Oder von der Maschinerie ausgespuckt werden. Deshalb sage ich, Sie haben nochmal ein anderes Bild drauf. Also das war ja eher mitfühlend gedacht.
Das ist man natürlich, wenn man in der Politik ist, gar nicht gewohnt. Insofern habe ich Sie dann wohl auch freudsch missverstanden. Nein, es ist insofern ein großes Problem, weil wir Demokraten sein wollen, das bleiben wollen, in einer, was ich mir denke, die einzige Form von Demokratie, die überlebensfähig wäre sozialliberale Demokratie. Aber wenn wir nicht Führungspersönlichkeiten zulassen und Aufstiege zulassen von interessanten Menschen, werden wir nicht weiterkommen, und allein die Parteipolitik wird uns auch nicht weiterhelfen. Ich plädiere dafür, das deutsche Grundgesetz zu ändern. Es kann nicht nur um Parteien gehen. Wir brauchen daneben auch so etwas wie geloste Bürgerräte. Das soll es ja jetzt auch experimentell bald in Deutschland geben. In Irland hat man mit sehr gute Erfahrungen gemacht. Auf dem Grundsatz, wenn ich es zulasse, dass Schöffen urteilen, ob Menschen lange ins Gefängnis gehen oder nicht, dann muss es auch möglich sein, repräsentativ ausgeloste Bürgerinnen und Bürger, die da mitmachen wollen, die da auch ordentlich dafür bezahlt werden, an der politischen Entscheidungsfindung teilhaben zu lassen. Das dauert zwar ein bisschen, ist aber besser als der chinesische Weg und vor allen Dingen würde es wieder das zurückbringen, was wirklich großteils auch zu Recht verloren gegangen ist, nämlich Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Wir brauchen neue Säulen und dann plädiere ich natürlich auch dafür, Politiker leistungsgerecht zu entlohnen mit einem Basiseinkommen, mit Maßstäben, was Lebensqualität betrifft. Das kann man auch festmachen an Arbeitslosenzahlen oder vielleicht an der Eröffnung eines Flughafens. Dann gibt es einen Bonus.
Wir haben uns gerade während der Musik kurz darüber ausgetauscht, ob Sie oder ich auf Twitter tätig sind. Ich habe gesagt, ich enthalte mich mehr oder weniger inhaltlicher Aussagen auf Twitter in den sozialen Netzwerken, weil ich an diesem Aufwiegelungs- und Aufschaukungsprozess, der in der medialen Öffentlichkeit stattfindet, nicht gerne teilhabe. Was ist denn Ihr Wunsch eigentlich tatsächlich angesichts beispielsweise von Datenschutzgrundverordnung einerseits, auf der anderen Seite aber dem immer wachsenderen Bedürfnis, sich mit seiner eigenen Rechthaberei in der Öffentlichkeit zu zeigen? Gibt es da einen Wunsch, mögen doch alle mal die Klappe halten?
Nee, es ist schon, in der Ich-Gesellschaft ist ja schön, dass sich alle ausdrücken können. Es ist nur extrem zeitraubend und mein Verleger, der jetzt vermutlich auch zuhört, der Wolfgang Ferchel und andere sagen, man kann heute nur noch Bücher publik machen, indem man auf diesen sozialen Medien präsent ist. Ich habe da einen Zweifel, weil Bücher hat was mit Lesen und mit einer gewissen Dauer zu tun. Mein Buch hat fast 400 Seiten, 25 Grafiken, aber wie will man denn komplexe Zusammenhänge erklären? Wie will man denn wohin führen? Ja? Wie will ich denn diesen giftigen Cocktail, in dem wir uns befinden, der in eine Kriegsspirale mündet, so glaubwürdig und nachvollziehbar darstellen, wenn ich mir nicht dafür ein paar Stunden Zeit nehme, nicht nur beim Schreiben, sondern auch beim Lesen? Und insofern erlebe ich halt bei ganz vielen Menschen, dass sie durch Facebook scheinbar informiert sind, scheinbar sich austauschen, aber dafür gibt es viel kompetentere Leute, die das beurteilen. Nur insgesamt profitieren die Neonationalen davon. Denen ist es gelungen, kurz und knapp ihre Botschaften unterzubringen. Die Migration sei angeblich das große Problem. In Wirklichkeit sind es die Steuerflüchtlinge, die uns viel mehr Geld kosten als die hereinströmenden Migranten. Da werden Botschaften im Zusammenhang des Neoliberalen so extrem verkürzt und wenn man das ein bisschen differenzierter darstellen will, dann fehlt dann die Zeit zu lesen für die Menschen, die sich nur auf Facebook oder Twitter austauschen.
Ein Leser und vor allen Dingen ein streitbares Leseerlebnis, Hans-Peter Martin. Game over, Wohlstand für wenige, Demokratie für niemand, Nationalismus für alle und dann und auch nochmal der Hinweis, heute Abend diskutiert Hans-Peter Martin gerne auch mit Ihnen im Urania-Kleister ab 19.30 Uhr. Einige Karten gibt es
noch.
Und
stellt sicherlich auch die zentralen Thesen des Buches vor.
Ja, da kommt man, glaube ich, nicht drum rum. Vielen herzlichen Dank. Es war mir ein großes Vergnügen, Herr Martin.
Mir auch, danke.
Tschüss.